Heute bei «Apropos» das Geschäft mit der Desinformation. Es hat angefangen als Recherche über den Todesfall einer Journalistin. Sie hat zu Fake News Fabriken recherchiert, also zu den Hintermännern von politischer Desinformation. Und dann hat sich gezeigt, das, was sie schon versucht hat herauszufinden, ist ziemlich brisant.
If you want to put something out there on social media, we develop a platform of influence. But usually we like to be behind the scenes. And this is part of our power, that the other side does not understand we exist.
Aus Desinformation ist ein Businessmodell geworden, eins, wo private Unternehmen damit werben, weltweit Wahlen zu manipulieren, Meinungen zu beeinflussen, private Mailkontis und Chats zu hacken und Schmutzkampagnen zu erfinden.
We have been working in Europe, in Africa, in Southeast Asia. We have the experience in all these areas in the world.
Eine diskrete Dienstleistung für jeden und jede, wenn man nur genug Geld zahlen kann. Und bei dem spielt auch die Schweiz eine Rolle. Was es mit all dem auf sich hat, über das reden wir heute im Podcast «Apropos» vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Oliver Zielmann. Er ist Co-Leiter vom Tamedia Recherchedesk und Teil von dieser internationalen Recherche namens «Storykillers». Hallo Oliver.
Hallo Mirja.
Cold-blooded murder of journalist activist Gauri Lankesh outside her home last year had shook Bengaluru. Now, a year later.
Oliver, wir starten am 5. September 2017 in Südindien.
Damals ist etwas Schreckliches passiert. Eine indische Reporterin Gauri Lankesh hat recherchiert, längere Zeit über Desinformation, hat einen Artikel veröffentlichen, ist kurz davor gestanden. Und nachher ist sie heimgegangen am 5. September und ist vor ihrem Haus erschossen worden und ist sofort gestorben.
While 13 persons have been arrested so far, the SIT had its first breakthrough in February this year.
Der Tod hat ganz Indien erschüttert, hat aber insbesondere auch die Journalisten weltweit erschüttert. Man hat gefunden, wenn jemand über Desinformation recherchiert, das kann ja nicht sein, dass nur aufgrund der eigenen Arbeit man nachher einfach ermordet wird. Auf das aber hat das Journalistenkonsortium Forbidden Stories sich dem Fall angenommen. Das ist eine Gruppe von Journalisten weltweit, die sich zusammengetan haben, die sich einfach gesagt haben, okay, wenn man eine Journalistin, einen Journalist versucht, mundtot zu machen, sei es, dass man ihn umbringt oder ins Gefängnis tut und meint, man könne so Geschichten unterdrücken, sagen wir nein. Wir nehmen die Recherche auf, wir führen die weiter, wir bringen das ans Licht, einfach auch zum Klarmachen, dass sich so Aktionen nicht lohnen dürfen. Und das Motto ist, die bringen jemanden zum Verstummen und 100 nehmen die Arbeit wieder auf. Im Fall von der Gauri Lankesh waren es am Schluss über 100 Journalistinnen und Journalisten weltweit, die sich auf die Fahne geschrieben haben, über Desinformation zu recherchieren. Das hat man über 6 Monate lang gemacht, eine sehr lange Zeit. Und hat einen ganzen Haufen herausgefunden in diesem Zug. Und am Schluss hat man diesem Projekt einen Namen gegeben, nämlich Storykillers.
Auch der Tamedia Recherchedesk war zusammen mit seinem Partner Papertrail Media Teil von dieser Recherche. Du hast jetzt schon mehrfach Stichwort Desinformation gesagt. Um was genau ist es da gegangen?
Also da geht es jetzt nicht darum, dass einfach irgendwo eine Falschmeldung rausgeht, sondern es geht darum, dass das professionell gemacht wird. Also Gauri Lankesh selber hat von Lügenfabriken genannt, oder? Also von richtiggehenden Business-Geschäften, die einfach Desinformation machen, meistens im Auftrag von Politikern oder von reichen Leuten, und damit versuchen, Meinungen oder sogar ganze Wahlen zu beeinflussen. Am Anfang war also der Verdacht gewesen, aber im Laufe der Recherche hat sich das wirklich bewahrheitet. Wir haben wirklich unglaubliche Sachen gefunden im Zuge dieser Recherche. Und wir haben auch zuerst mal können wirklich nachweisen und Dinge festmachen, wie so Fake News Fabriken, Manipulatoren von öffentlicher Meinung wirklich funktionieren, was sie verlangen, was ihr Businessmodell ist.
George, I was going to ask.
Wer und was ist das, was wir da hören?
Was wir da hören, ist ein verstecktes ein Undercover-Meeting von drei Journalisten von Forbidden Stories mit einem Team von so Manipulatoren, die nennen sich Team Jorge.
Okay, George is the nickname, and I don't have a name.
What,
you saw what he said on the door, right?
No.
He says nothing.
It says nothing. My name is nothing.
That's who we are nothing. We are here.
Jetzt, wie ist es zu diesem Meeting gekommen? Im Zug von der Recherche ist man auf das Team gestoßen. Man hat von denen gehört. Und dann hat man gedacht, okay, die werden uns ja nie Auskunft geben, was sie da machen, oder? Wir gehen jetzt undercover rein, oder? Man gibt sich als jemand anders aus. Und die drei haben sich ausgegeben als Berater von einem reichen Geschäftsmann, der gerne möchte eine Wahl in einem afrikanischen Land verschieben. Mhm. Sie sind über Gewährsleute nachher mit denen in Kontakt gekommen, haben eine ganz ausdüftelte Legende gehabt, damit man sie nicht erkennt. Und nachher ist tatsächlich zu einem Treffen gekommen, zuerst via Videocall und eben jetzt hier, was wir gehört haben, nachher am Schluss oder Ende letzten Jahr persönlich. Und die Treffen waren natürlich heikel gewesen, das sind relativ gefährliche Leute. Die drei haben aber das können aufnehmen mit einer Kamera und damit hat man nachher im Nachhinein ganz genau können nachhören, was die Leute von dem Team Jorge so alles anbieten ihren Kunden.
Okay. We know how to deal and to run information, intelligence and the influence operations. This is also one of our very strong parts.
But usually we like to be behind the scenes and this is part of our power, that the other side does not understand we exist.
Was ist denn genau die Dienstleistung von dieser Gruppe, die Sie hier getroffen haben, von diesem Team Jorge?
Also zuerst einmal das, was Sie da uns präsentieren, das wirkt wirklich verstörend. Oder? Weil normalerweise haben wir so einen, man nennt das ja im Neudeutsch Sales Pitch. Da kommt jemand, macht einen PowerPoint und denkst, ah, voilà, das kommt jetzt da. Und die kommen eigentlich genau in diesem Jargon, haben da einen PowerPoint, und statt dass der dort sagt, heisst, ja, du bekommst ein neues Auto mit der und dieser Technik, steht der dort, ja, am Wahltag, das nennen sie D-Day, machen wir Voter Suppression zum Beispiel. Also Unterdrückung von der Wahlbeteiligung von einem von denen, also vom Gegner zum Beispiel. Das heisst ja zum Beispiel eben Flip Game. Das heisst, man kann unter Umständen die Wahl sogar noch drehen, wie sie knapp ist, indem man einfach die Zahl von den Stimmenden unterdrückt für einen Gegner. Oder es heisst Disruption, also man kann eine Wahl stören, indem man zum Beispiel einfach irgendwelche Anschuldigungen rauslässt oder Daten veröffentlicht im grossen Umfang. Also man sieht da quasi auf dieser PowerPoint wirklich so ein bisschen, was im Angebot ist und was man da auch kaufen kann.
Our core competence is elections, and we have completed 33 different campaigns, presidential level campaigns, 2/3 of them in Africa.
Sorry. And we have been working in Europe, in Africa, in Southeast Asia, and Latin America, which means Central and South America. We have the experience in all these areas in the world.
Wenn man sich die Undercover-Aufnahmen anschaut oder anhört, da treten ja quasi zwei Männer auf. Einer nennt sich Max und der andere nennt sich Jorge. Und die sind ja auch nicht ganz unbescheiden mit ihren bisherigen Erfolg. Was sagen Sie, was Sie schon alles gemacht haben?
Nein, eben, das ist auch Teil von dem Sales-Pitch, wenn ich jetzt mal würde sagen. Also die zählen dann auf, okay, wir sind 20 Jahre im Business, wir haben schon 33 politische Prozesse begleitet, und zwar auf der Flughöhe von einem Präsidentschaftswahlkampf, oder? Also das gibt es ja auch nicht so viel, 33 und 27 erfolgreich, was auch immer das dann heisst. Dann reden sie auch über ihr Personal, sie sind Ex-Geheimdienste, sie haben Experten für psychologische Kriegsführung dabei, Leute, die sich auskennen mit Social Media, also sie nennen quasi ihr Personalportfolio, wenn man das so will. Und wenn man dann die bucht, das Team Jorge, dann bucht man eigentlich ein Package, oder? Also sie nennen das so. Also zum Beispiel eben, ich möchte gerne eine Wahl verschieben, ich möchte gerne, dass der gewinnt, ich möchte gerne, dass der diskreditiert wird, das ist dann halt das Package und sie machen dann alles dafür, oder? Und so einen massiven Einsatz an einem Wahltag, haben sie gesagt, jetzt zu unseren drei Undercover-Journalisten, kostet 6 Millionen Euro. Also einfach nur an einem Wahltag. Wenn man die ganze Präsidentschaftskampagne begleitet, wären es dann 15 Millionen. Also wir haben ja auch noch sogar noch ein Preisschild über dem Ganzen.
Mhm, also nicht ganz günstig. Haben Sie denn auch konkrete in Beispiel geben, wie so eine politische Einflussnahme kann ablaufen
kann? Also sie haben grundsätzlich nicht über ihre Kunden geredet, was ja auch professionell in Anführungszeichen ist. Oder? Man tut ja die nicht verraten, aber sie haben natürlich ganz viel Beispiel gebracht, was sie schon gemacht haben in einem südamerikanischen Land, in einem asiatischen Land, in einem afrikanischen Land. Dann haben sie jedes Mal gesagt, und dort haben wir den noch bedroht und dann haben wir dort noch Material hergestellt, das der können brauchen, um den anderen zu diffamieren. Also sie haben sehr viel Beispiel gebracht, aber sie sind jetzt nicht auf Länderebene und sie haben jetzt nicht einzelne Namen genannt. Aber was man gesehen hat, also ich habe dann auch live am Bildschirm gezeigt, wie sie in gewisse Konten eindringen. Und dort hat man dann relativ schnell gesehen, dass das jetzt hier um Männer aus Kenia geht.
An dieser Stelle muss man sagen, das Treffen, das findet im Juli 2022 statt. Das ist 2 Wochen, bevor in Kenia ein neuer Präsident gewählt wird, nachdem der ehemalige Präsident abgetreten ist. Kenia gilt damals so ein bisschen als Vorzeigedemokratie in Afrika. Und jetzt taucht plötzlich Kenia bei diesen Männern auf.
Ja, das ist unheimlich. Insbesondere ist es dann immer wie unheimlicher geworden. Oder? Weil 2 Wochen später hat dann die Wahl tatsächlich stattgefunden. Und die ist sehr, sehr knapp ausgefallen. Gewonnen hat William Ruto, der nachher Präsident geworden ist. Aber nur mit 50,5%. Das ist ja per se schon schwierig. Oder? Und nachher ist aber unmittelbar, das Resultat ist bekannt worden, eine riesige Desinformationskampagne losgegangen gegen den William Ruto. Oder? Also manipulierte Unterlagen sind auftaucht, es sind Lügengeschichten umgegangen, man hat es richtig gemerkt und es hat zu grossen Unruhe geführt.
Protests raged in Odinga's Nairobi stronghold, Kibera. And 4 out of 7 electoral commissioners disavowed the tallying at the last moment.
Das oberste Gericht musste eingreifen, also man hat quasi bis zum heutigen Tag ein Schatten über dieser Wahl und ganz viele Leute in Kenia haben auch das Vertrauen in die Demokratie verloren.
Und 2 Wochen bevor die Desinformationskampagne in Kenia tatsächlich losgeht, hockt jetzt eben der Jorge mit diesen Undercover-Journalisten in einem Videocall. Was genau zeigt er ihnen dort?
And then we go to our intelligence platform, okay, which is ours, we develop it. Aha. So here, I'll show you how safe it is.
Also hier sehen wir zuerst 2 Sachen. Als erstes sehen wir im ersten Meeting, wie er in ein Konto reingeht von jemandem. Man sieht es oben, wo heisst Davis Chirchir.
Can you see this telegram now?
Yeah.
Okay. So this is also some minister of some country.
Jetzt gibt es früher einen Erdölminister und auch der heutige Erdölminister, der heisst wirklich Davis Chirchir. Zur Zeit des Wahlkampfs war er Stabschef des kenianischen Vizepräsidenten.
I can go, I can check all his calls, okay, he's calling from the, calling Dr. Yeah, and I can go to any chat and see what they are saying.
Also ist jetzt aber die Frage, ist das jetzt der? Kann das jetzt wirklich sein, dass der live im Konto von dem Stabschef drin ist? Und der Koch sagt ja auch tatsächlich so nebenbei, ja, das ist the account of a minister. Also so, ja, das ist irgendein Minister. Du denkst, okay, das ist am Anfang das, oder? Nachher beim nächsten Call, den wir mit ihm relativ kurz darauf haben, ist er in einem Konto wieder drinnen gewesen, live am Bildschirm von einem kenianischen Politberater, auch ein relativ wichtiger Mann. Und dort ist er sogar noch weiter gegangen. Dort ist er nicht nur in das Konto rein, sondern er hat nachher seinen Telegram-Chat aufgemacht. Immer live, hat er behauptet. Also das ist alles gespiegelt im Moment. Und hat eine Meldung reingetippt, nämlich Zahl 11. Und hat sie tatsächlich abgeschickt.
Now, when we say intelligence, we talk about active intelligence. Look now, if you look at the screen, the guy wrote 22, I will write him now 11 or whatever, right? And I can write him that what I think about his wife or what I think about his last speech, or I can tell him that I promise him to be my next chief of staff, okay? And basically we are active. So I put him now 11 and I transmit, you see?
Und jetzt, wenn der Politberater, wenn er gerade auf sein Handy schaut, dann sieht er, wie jetzt jemand aufschreibt. Das wäre ja noch schwierig, oder? Wahrscheinlich merkt, dass er gehackt wird. Wegen dem hat er sofort wieder gelöscht.
Usually I will wait for him to see it and then I will delete it. Why? Because I want to create confusion. Right?
Aber er hat jetzt einen entscheidenden Fehler gemacht, der uns nachher geholfen hat. Er hat gelöscht. Vielleicht, das kennt man ja manchmal schon bei SMS, bei anderen. Man kann ja löschen, entweder nur für sich oder auch für den, der es bekommt. Und er hat es nur für das Konto gelöscht, das gehackt wurde, also für den, was versendet hat. Das bedeutet aber, die Zahl 11 muss ja beim Empfänger noch da sein.
Mhm.
Und das ist etwas, was man prüfen kann.
Und das habt ihr vermutlich gemacht?
Genau. Es sind Reporter vom Konsortium vom Spiegel nachher auf Nairobi geflogen, in Kenia, und haben das angeschaut und haben mit dem Geschäftsmann geredet, der die 11 bekommen hat. Er war zuerst ein bisschen misstrauisch gewesen, und dann konnten sie ihn überzeugen, dass er ihm das Handy zeigt und Telegram zeigt, Chatverlauf zeigt. Und dann hat man tatsächlich exakt zur richtigen Zeit die Zahl 11 gesehen, die er bekommen hat von diesem Politberater. Und damit ist jetzt das ein harter Beweis, dass er während der Präsentation zwei Wochen von der Präsidentschaftswahl tatsächlich live über ein Konto von einem wichtigen kenianischen Politberater war.
Mhm. Und damit sozusagen auch der Beweis, dass das nicht nur ein Bluff ist.
Genau, es ist der abschließende Beweis, dass das sicher kein Bluff war. Und damit bin ich natürlich jetzt alles andere extrem viel glaubwürdiger.
Das heisst, wenn ich jetzt all das höre, das ist tatsächlich möglich, dass eben das Team Korche bei den Wahlen in Kenia eine Rolle gespielt hat, dort mitgemischelt hat sozusagen.
Ja, es ist denkbar. Wir müssen überlegen, was die auf ihrem PowerPoint als Angebot haben. Sie haben ja das Disruption, oder das Stören von einer Wahl, ist ja quasi denen ihr Angebot. Oder? Jetzt sind sie offensichtlich mit einem Politberater drin. Also muss man die Schlussfolgerung machen, dass es zumindest möglich ist, dass sie einen Einfluss genommen haben dort. Und da muss man jetzt nachforschen. Also das sind jetzt quasi die kenianische Behörde gefordert, um das jetzt im Nachgang nochmal genau anzuschauen. Aber ich würde sagen, die Chance ist auf jeden Fall da.
Die Männer in dieser Runde, die manipulieren das mutmaßlich gegen Geld. Politische Prozesse, gibt es denn noch andere Belege für das?
Genau, du sprichst natürlich genau das Problem an, oder? Wir sind in Kontakt, undercover, das ist natürlich super spannend aus, aber was ist echt, oder? Der hat so viele Geschichten und so viele Länder, dass man das irgendwie sich fast nicht vorstellen kann. Es klingt wie eine einzige grosse Verschwörungstheorie. Also haben wir dann überlegt, also haben die drei Journalisten dann überlegt, wir müssen die jetzt quasi dazu verleiten, dass sie nochmal wirklich eingreifen. Etwas, was man nachher unabhängig von ihnen testen kann, in der richtigen Welt. Oder?
Mhm.
Und dann sind sie auf die Idee gekommen, dass man schauen könnte, ob sie Fake News könnten viral gehen lassen. Also etwas, was nicht stimmt. In echt, in den sozialen Medien. Und dann haben sie etwas Harmloses genommen, nämlich ein Emu, das ist ein Vogel, ein grosser, ein alter Vogelstrauß aus Florida. Der heisst Emmanuel und das ist ein TikTok-Star.
Vor allem weg dem einen Video.
Come show them how big you are. Everybody thinks you and Humpty are the same type of cow. This is a... Emmanuel, do not do it. Emmanuel, don't do it! Emmanuel!
Das ist ein ganz frecher Vogel, der hackt immer auf die Kamera und die Wärterin weiss nachher nicht, was sie machen soll und tut ihn ermahnen und das Zeug ist viral gegangen auf TikTok und alle haben Emmanuel geliebt. Wow. Das war jetzt also letzten Sommer gewesen. Und dann ist die Idee gekommen, okay, also von den Journalisten alias Kunden, oder, vom Korche gefunden, wir möchten jetzt gerne, dass du, lieber Korche, das Hashtag RIPEmmanuel lasst viral gehen. Und RIP steht für Rest in Peace, Ruhe in Frieden. Also mit anderen Worten, die Meldung verbreiten, dass der gestorben
sei.
Was nicht stimmt, der ist quick lebendig. Und dann hat der Koch zuerst gefunden, merkt ihr denn, sollen wir es wirklich machen? Dann hat er gefunden, okay, machen wir es, oder? Und dann ist also 24 Stunden später auf Twitter ist das abgegangen, wirklich wie ein Blitz. RIP Emmanuel überall auf Twitter trendet, in verschiedenen Ländern, in Slowakien. Nachher Videos von Emmanuel sind viel mehr angeklickt worden. Offenbar haben die Leute schauen, was ist mit dem los. Und über kurz oder lang hat nachher die Wärterin eine Meldung rausgegeben. Also es gibt da ein Gerücht rum, der sei gestorben, der stimmt im Fall gar nicht, der ist immer noch da und wartet auf Streicheleinheiten und beruhigt euch. Und hat nachher quasi das Netz oder das Social Media Universum wieder müssen beruhigen. Man hat aber gesehen, dass der Kochen das wirklich kann.
Also der Vogel, das ist jetzt relativ harmlos, aber wenn man sich natürlich auch andere Fälle überlegt, wie funktioniert denn das genau?
Genau, nachher ist natürlich wiederum Konsternation ein bisschen gewesen, weil überrascht war, wie effektiv das ist und wie das funktioniert. Und dann hat der Kochen, der nicht über seine Kunden redet, aber sehr, sehr ausführlich darüber geredet, wie er das gemacht hat. Oder? Und die haben so ein eigenes Programm programmiert für sich, für ihre Gruppe. Eine Art Fake-Profil-Maschine, wenn man so will. Oder? Und das hat er auch demonstriert, live im Bildschirm. Das ist schier unglaublich. dann kann man herauslesen, okay, Frau so und so alt, drückt man auf den Knopf, dann kommt ein echtes Bild, nicht das Fake-Bild, das echtes Bild. Dann kann man sagen, wo sie wohnt. Dann kann man einfach per Knopfdruck sagen, Facebook, Amazon, TikTok, Instagram, irgendwie x Konten, die diese Frau dann sofort hat. Hinter dem Konto ist jedes Mal noch eine funktionierende E-Mail-Adresse und auch eine offenbar funktionierende Handynummer. Jedes Mal. Also ich drücke einen Knopf und dann ist die da und dann kann man die brauchen. Und von denen hat er angeblich auf seinem Programm über 30'000 von denen. Mhm. Und jetzt, wenn er eine Meldung viral gehen will, dann kann er die Accounts natürlich brauchen. Die können das dann verstärken, die können das dann weitertragen, die können dann Kommentare abgeben, die können aufeinander reagieren. Man kann die so programmieren, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt loslegen und den Ball weiterspielen. Also man kann mit denen nachher richtig eine Kampagne fahren in diesem Sinn.
This is the public. If you want to put something out there on social media, we develop a platform of influence. You see here, we have at the moment, we have working 726,000 profiles working on our system. Okay? And this is our profiles. This is a mixed account because this is demo. We have Arabs, Russian, Swiss, Asian, everything.
Der Jorge sagt in dem Gespräch auch, dass es so Accounts unter anderem auch in der Schweiz gibt. Inwiefern spielt die Schweiz eine Rolle in dem Ganzen?
Also ich glaube, auf zwei Wegen. Einerseits hat man halt gesehen, auf dem Bildschirm, dass die Profile hergestellt werden können mit verschiedenen Ländern und unter anderem auch mit der Schweiz. Das heisst, also es ist möglich, auch einen Haufen Schweizer Profile zu machen. Das sind natürlich dann nicht wirklich Schweizer, oder? Aber das sind natürlich, wenn es darum geht, gewisse Meldungen, die für die Schweiz wichtig sind oder wo die Schweiz als Absender wichtig ist, werden nachher verbreitet von Schweizer Social Media Profilen. Also das ist sicher möglich. Das andere ist, dass sie halt Einfluss nehmen irgendwo in der Welt und zum Beispiel Schweizer Banken oder Schweizer Universitäten, Forschungsstandorte eine Rolle spielen und nachher in so Fake-News-Geschichten reinkommen und dann wird der Name von der Schweiz missbraucht im Ausland, um irgendwo Einfluss zu nehmen. Das haben wir auch gesehen.
Vieles von dem, wo wir jetzt darüber reden, über das reden wir ja immer wieder. Also quasi Desinformation, Datenmissbrauch, gezielte Fake News. Es gibt immer wieder so Anlässe, wie die Wahl von Donald Trump, der Krieg in der Ukraine und so weiter. Es ist ja wirklich eines der grossen Themen eigentlich von der Gegenwart. Wie wichtig ist jetzt diese neue Recherche, diese neuen Erkenntnisse?
Ich glaube, was wir bis jetzt hatten, sind so staatliche Interventionen, wie du auch gesagt hast, von den Russen in Amerika und so weiter. Aber was hier wirklich neu ist, ist so ein bisschen der privatwirtschaftliche Charakter, wenn man das so sagen will. Dass also Einfluss genommen werden kann, schlicht einfach mit Geld. Mhm. Und damit haben wir jetzt plötzlich ganz andere Motive, die eine Rolle spielen können. Warum will jemand eine Wahl verschieben? Warum will jemand Politiker angreifen? Das kann ja x beliebige Gründe haben. Es muss nicht nur einfach sein, dass man die Macht übernehmen in einem Land. Das kann sein, dass einem der nicht gefällt oder dass der noch eine Rechnung offen hat von früher. Oder die ganzen Motive, die da plötzlich reinspielen können, machen jetzt unter Umständen den demokratischen Prozess weltweit noch chaotischer. Insbesondere, wenn nachher beide Seiten, also Firmen, engagieren und es nachher bei den Wählerinnen und Wählern zu einem absoluten Chaos wird. Oder? Also das heisst, die Ausweitung in dem Sinn von dieser Einflussnahme auf alle jensten möglichen Leute macht Demokratieprozesse noch verwundbarer weltweit.
Mhm. Gibt es denn Hinweise auf weitere solche Manipulationsfabriken wie jetzt die in Israel? Oder ist das mutmasslich jetzt einfach ein Einzelfall?
Also wir hatten den Fall Cambridge Analytica, der im Wahlkampf eingegriffen hat, pro Trump damals. Es gibt aber tatsächlich auch noch weitere Desinformationsfirmen, wenn man so will. Und die eine oder andere werden wir jetzt auch im Rahmen des Storykillers-Projekts schreiben. Auch jetzt hier bei uns beim Tagi und Pita Media.
Gut, das heißt, es kann sich lohnen, dort noch ein bisschen mitzulesen. Ja. Was bedeutet denn das jetzt für quasi jeden und jede Einzelne, wenn es tatsächlich so Manipulationsversuch gibt? Inwiefern kann man oder muss man sich da jetzt auch so ein bisschen schützen, als Staat, als Einzelperson?
Also zuerst mal kann man technisch sehr, sehr wenig machen, weil das wird einfach gemacht über Grenzen hinweg. Das Internet ist offen, die Mittel sind offen. Die kann man nicht mehr verbieten in dem Sinn. Was also so ein bisschen übrig bleibt oder was man vielleicht mitnehmen kann aus dem heraus, ist, dass man halt heutzutage wirklich muss schauen und aufpassen, dass man nicht manipuliert wird, kritisch ist, dass man zum Beispiel nicht jetzt gerade eine Meinung ändert aufgrund von nur einer Meldung, die jetzt umgeht, sondern dass man einfach quasi ruhigen Blutes seinem Leben nachgeht und versucht, möglichst das auch am Schluss zu wählen und abzustimmen, was ihm selber am Herzen liegt und nahe liegt. Oder? Und nicht so schnell das Vertrauen verlieren in den Staat, selbst wenn es mal ein bisschen chaotisch wird.
Ich will mal noch die Seite wechseln. Was weiss man denn über die Profiteure, die Männer hinter all dem? Zum Beispiel jetzt auch die Gruppe in Israel.
Das Konsortium hat am Schluss einiges herausgefunden über das Team Korche. Das sind offenbar Ex-Agenten aus Israel, die jetzt quasi das Business weitertreiben in dem Sinn. Oder sie haben zum Teil auch reagiert bereits auf Anfragen. Wir haben die gefragt. Und der Korche zum Beispiel hat dann gesagt, er hat nie irgendetwas falsch gemacht. Und die Person, die sich da Max nennt im Video, hat gesagt, er wüsste gar nichts von Team Korche, hat da alles abgestritten. Ich weiß nicht, wie das dann noch im Einzelnen genau weitergeht. Aber sicher wird man jetzt da auch von Seite Israel dahinter gehen, um zu schauen, okay, was sind das genau für Leute, was haben die wirklich gemacht.
Eine Frage, die sich ja schon stellt, ist, das sind ja Hacking-Profis, die können irgendwie offensichtlich ganz verschiedene Kanäle durchleuchten. Wie ist es denn den Journalisten gelungen, die zu täuschen? Ist das so einfach gegangen?
Nein, das ist, was ich mitbekomme, wirklich nicht einfach gewesen. Also man muss ja eine Legende haben, und zwar sehr ausgetüftelt, oder? Man braucht Gewährsleute, die ihn dort einführen. Oder? Das ist ein Business, das nur über Empfehlungen läuft. Oder? Da gibt es keine Webseiten, also keine Telefonnummern. Aber am Schluss ist es tatsächlich so. Ich meine, das Team Korch war nachlässig. Oder? Also die Grossmeister von der Täuschung sind quasi selber getäuscht worden. Lustigerweise gibt es eine Passage in einem Videocall, wo die Journalisten sie auch gefragt haben, die hätten keine Angst, dass er verwünscht wird. Und dann hat Korke gefunden, ja gut, das ist vielleicht vom amerikanischen Geheimdienst, aber ganz sicher nicht von irgendeinem Mittelklassejournalist.
If NSA decide to really investigate to the deep part, yes, maybe they can find. NSA are very good, very, very good. But is that your risk? Is that your fault? I don't think so. I think we should not be caught by some journalist in the lowest end. So I think the threat is not that big. Yeah.
Okay. I understand.
Danke vielmals, Oliver, dass du die Geschichte hier nochmal erzählt hast.
Ist gern geschehen.
Die ganze Recherche die kann man natürlich auch noch nachlesen und man kann die auch noch nachschauen. Es gibt ein Video, wo man zum Teil auch Auszüge aus diesen Undercover-Recherchen sieht. Es gibt auch noch ein Interview mit einem Sicherheitsexperten, was das Ganze jetzt bedeutet. Das alles findet man auf der Tagi-Webseite und in der App und bei allen anderen Tamedia-Titeln. Und wenn man noch kein Abo hat, aber gerne den Podcast hört, dann gibt es jetzt auch noch ein spezielles Angebot. Man kann auch mit 3 Monaten lang den Tagi für den Preis von 1 Monat lesen. Alle Infos zu dem findet man auf Tagi. Abo.ch. Und das war die heutige Folge vom Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns, die hören wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.